Hinhören und Handeln. Rechte, von Rechtspopulistinnen bis Neonazis, sind fast täglich Thema in den Nachrichten. Rechtspopulistische Parteien erzielen Wahlerfolge, Rassismus und Menschenverachtung sind offen sagbar, Verschwörungstheorien und Hetze grassieren in den sozialen Medien und regelmäßig werden Menschen Opfer rechter und rassistischer Gewalt. Rechtsruck sagen viele zu dem, was wir derzeit erleben. Doch was heißt das und wie können wir damit umgehen? Oft stehen wir rechten Aussagen und rechter Politik unsicher gegenüber. Zum Glück setzen sich viele Menschen mit Rechtspopulismus auseinander, forschen, bilden und engagieren sich. Mit solchen Expertinnen sprechen wir in diesem Podcast. Sie beantworten Fragen, die sich viele stellen. Mein Name ist Hanna Eitel. Schön, dass ihr in der nächsten halben Stunde dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Judith Götz. Judith forscht zu der extremen Rechten und Geschlecht und Antifeminismus. Hallo Judith, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, danke für die Einladung.
Judith ist Rechtsextremismusforscherin und sie hat ein Buch geschrieben gerade, das heißt Frauenrechte und Frauenhass. Und zwar als Teil des Autorinnenkollektivs AK Fein, AK Feministische Intervention. Sie ist außerdem Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichwertigkeit, FIPO, und schreibt ihre Dissertation an der Uni Wien. Ich würde dich gerne fragen, wo begegnet dir persönlich Antifeminismus?
Das ist natürlich eine große Frage, weil Antifeminismus, würde ich sagen, ein Phänomen ist, das uns in beinahe zu allen gesellschaftlichen Bereichen begegnet. Also sprich, ich erlebe es natürlich als Genderforscherin auf der Uni durch Angriffe auf Gender Studies, aber auch durch Arbeitskollegen und Kolleginnen, die meinen Forschungsgegenstand abwerten, die Gender-Theorie, feministische Theorie und Ähnliches als einerseits so ein gesellschaftliches Luxusproblem betrachten oder andererseits halt sagen, dass es keine Wissenschaftlichkeit hätte, weil sich es nicht belegen ließe. Aber natürlich begegnet mir Antifeminismus auch in der Politik, sprich in Österreich war es ja so, dass es eine Regierung gab die letzten 2 Jahre, die sich zusammengesetzt hat aus einer rechtsextremen und einer rechtskonservativen Partei. Und unter anderem war eine von deren großen politischen Maßnahmen große finanzielle Kürzungen für frauenpolitische, feministische Projekte, also um die sozusagen auszuhungern und feministische, frauenpolitische Arbeit zu verunmöglichen. Und ja, dann würde ich sagen, auch als Rechtsextremismusforscherin bekomme ich natürlich auch ganz persönliche Angriffe gegen mich und meine Person, wo es einfach auch Männer gibt, die ganz stark an einfach so einer patriarchalen Gesellschaftsordnung festhalten wollen und alle Mittel einsetzen, um Frauen mundtot zu machen, die aus bestimmten Genderrollen ausbrechen und sich auch einfach Raum nehmen wollen, um ihre Anliegen, ihre Kritik, ihre Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse einer Öffentlichkeit zu vermitteln. Und diese Angriffe drehen sich dann in der Regel halt nicht unbedingt um fachliche Argumente oder Ähnliches, sondern gehen halt auch ganz oft unter die Gürtellinie. Also Antifeminismus artikuliert sich halt auch in Angriffen auf Frauen beispielsweise, wo dann eher ihr Äußeres kommentiert wird oder wo halt ja bestimmte Stereotypen bedient werden, die auch in die Richtung gehen, Frauen halt eben abzuwerten, weil sie zu emotional seien, um halt eben entweder in der Politik oder in der Wissenschaft zu sein, viel zu emotional an ihre Forschungsgegenstände herangehen würden und Ähnliches.
Darf ich da direkt nachfragen, wie reagierst du auf solche, Kritik kann man es ja nicht nennen, wie reagierst du auf solche Anfeindungen, auch so persönlicher Natur?
Also meistens hat das eine Vorgeschichte, in der Regel kriege ich am meisten, ich nenne es Fanpost, wenn ich irgendwo einen öffentlichen Auftritt hatte oder ein Interview mit mir jetzt in einem breiten, wirksamen Medium veröffentlicht wurde und dann flattern halt auf meine Adresse hin und wieder so E-Mails ein, wo ich halt übelst beschimpft werde. Also das reicht dann von so, ich bin das personifizierte Antiwissen und ein Fetzenschädel und was weiß ich was alles. Also halt wirklich übelste Beschimpfungen oder Leute, die mir sagen, mit meinen Positionen, also sehen sie ja eh nur eine Lösung, alle Männer umbringen und alles, also so in die Richtung, insgesamt halt, würde ich sagen, tatsächlich Müll, den man vernachlässigen kann. Ich handhabe das tatsächlich auch unterschiedlich, ob ich das dann gleich lese oder ob ich es überhaupt lese oder ob ich es lösche oder in meinen Fanpostordner verschiebe. Ich denke, es ist halt wichtig, da auch gut auf sich selbst zu achten und nicht zu stark sich zu viel zuzumuten. Also ich kenne auch von Kolleginnen Strategien beispielsweise, dass man genau nach solchen Auftritten halt Freundinnen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen die E-Mails lesen lässt, die dann filtern, was ist wirklich wichtig zu lesen und den Rest einfach löschen und sich von dem auf jeden Fall nicht einschüchtern zu lassen oder runtermachen zu lassen oder sich diese Angriffe zu nah an sich ranzulassen, weil natürlich macht das was mit einem, so dicke Haut kann man gar nicht haben, wenn man einfach vielen Beschimpfungen ausgesetzt ist, hinterlässt es auch Spuren.
Das sind schon gute Hinweise, aber es ist natürlich krass, dass Leute gezwungen sind, zum Beispiel andere ihre E-Mails lesen zu lassen, um gar nicht so sehr damit konfrontiert zu werden. Da sieht man, dass Antifeminismus eben auch sich sehr brutal äußern kann. Und du hast jetzt schon sehr viel angesprochen, wie Antifeminismus sich äußern kann, auf welche vielfältigen Möglichkeiten, was da angegriffen wird. Ich würde jetzt gerne, weil du ja auch Forscherin bist, wirklich nochmal fragen, was genau ist denn Antifeminismus über die Phänomene hinaus? Und wer ist eigentlich Antifeministin?
Also ich würde Antifeminismus als eine Ideologie fassen, also vergleichbar mit jetzt Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und anderen Ideologien, die darauf ausgerichtet sind, gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse zu bestärken, also sozusagen eine damit verbundene Theorie, die im Fall des Antifeminismus eben eine patriarchale Gesellschaftsordnung ist, also das heißt eine Ideologie, aus der eine bestimmte Gesellschaftsordnung entspringt, die dann durch die einzelnen Akteure und Akteurinnen versucht wird, aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Und dadurch ergeben sich dann sozusagen die Kampffelder des Antifeminismus, die sich im Laufe der Geschichte auch immer wieder verändert haben. Und man kann schon sagen, dass Antifeminismus historisch gesehen und bis heute auch geblieben ist, eine Gegenreaktion auf die Emanzipation von Frauen, auf feministische frauenpolitische Kämpfe. Also ich würde schon sagen, dass auch wenn man in die Geschichte zurückblickt, beispielsweise jetzt auch im Hinblick auf die drei Frauenbewegungen, die es gegeben hat, immer jede einzelne Frauenbewegung von antifeministischen Angriffen begleitet wurde. Also sprich, als Frauen den Zugang zum Wahlrecht und zu den Universitäten gefordert haben, hat es einen unglaublichen Gegenschlag gegeben, um, also vor allem von Männern, um das zu verhindern. Auch in Zeiten der zweiten Frauenbewegung, wo es halt darum gegangen ist, das Private als politisch zu betrachten und viele Errungenschaften zu erkämpfen, die eben genau diesen privaten Sektor politisiert haben und beispielsweise darum gekämpft haben, dass es einen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist und ähnliches. Auch hier haben Männer mit einem unglaublichen Rückschlag sozusagen reagiert, um dagegen anzukämpfen, dass es diese, vor allem habe ich jetzt rechtlichen Veränderungen angesprochen, aber die waren halt schon auch sehr wichtig und sind auch bis heute sehr wichtig. Und aktuell würde ich sagen, dass sich ganz viel von antifeministischen Kampffeldern oder Kämpfen einerseits sehr stark um Bedeutungshoheiten dreht, also sprich, dass Antifeministen und Antifeministinnen so einzelne Aspekte jetzt von beispielsweise Gender-Theorie oder halt auch von LGBTQI-Plus-Kämpfen herausgreifen und uminterpretieren oder überinterpretieren und fehlinterpretieren, also wirklich versuchen, hier auf einer diskursiven Ebene Umdeutungen vorzunehmen, um die grundsätzlichen dahinterstehenden Anliegen zu diskreditieren und auch zu delegitimieren. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass sich diese Kampffälle aber bis heute auch ganz stark eben um diese gleichstellungspolitischen Verbesserungen und Errungenschaften drehen. Also dass, wenn man sich Antifeminismus heute anschaut, sich eben ganz viel auch um genau diese Themenaspekte wie Quoten oder auch wie Gender-Sensibilisierungsprogramme, Gender-Mainstreaming, Diversity-Management, aber auch die Ausweitung von Rechten für Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen, richten und hier versucht wird, die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte rückgängig zu machen und im Gegensatz dazu halt wieder eine patriarchale Gesellschaftsordnung stark zu machen, die ausschließlich zwei Geschlechter kennt, die dann komplementär und hierarchisch gedacht werden. Also dass es eben nur sowas geben würde wie Männer und Frauen als einzige Identifikationskategorien, dass Männer und Frauen von Natur aus unterschiedlich seien und dass die dann auch eine unterschiedliche Aufgabe in der Gesellschaft hätten.
Ganz kurz. Das ist das, was Heteronormativität auch meint, was du gerade schon als Begriff gesagt hast, eben diese Zweigeschlechtlichkeit, die so festgeschrieben ist. Und du hast noch einen Begriff genannt, LGBTQI+. Vielleicht sagst du auch nochmal für alle, die das nicht kennen, was du damit meinst.
Also zu Deutsch wäre das dann einfach Lesben, Schwulen, Trans, Inter, Queer und das Plus steht halt für Menschen, die sich unter diesen Begriffen nicht subsumieren können und wollen und vielleicht auch nochmal was ganz anderes sein wollen.
Super, danke.
Ja, und was ich zu Antifeminismus noch sagen wollte, also mir ist durchaus bewusst, dass der Begriff heutzutage recht breit verwendet wird. Also viele verwenden ihn auch, um einfach so Alltagssexismus zu umschreiben oder andere wiederum halten Antifeminismus eigentlich als abgelöst als Begriff und sprechen stattdessen eher so von Antigenderismus oder Antigender. Und hier möchte ich noch kritisch anmerken, dass ich bei dem Antifeminismusbegriff auch deswegen festhalte, weil ich es wichtig finde, genau diese Kontinuität zu sehen, auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass Antifeminismus auch immer wieder neue Kampffelder erschafft oder sich gegen neue Veränderungen richtet. Aber ich finde, es greift zu kurz zu sagen, dass Anti-Gender das jetzt abgelöst hätte, weil es eben eine bestimmte Kontinuität gibt und gerade der aktuelle Antifeminismus sich zwar viel gegen Gender richtet, Gender-Theorien, genderreflektierte Sprache und ähnliches, aber nicht nur und nicht ausschließlich, sondern sehr wohl auch nach wie vor gegen frauenpolitische Bestrebungen, Gleichstellungsmaßnahmen etc.
Okay, du hast gerade letztendlich aufgezeigt, wie vielfältig das doch auch ist. In eurem Buch Frauenrechte und Frauenhass bringt ihr Antifeminismus explizit mit rechter oder extrem rechter Politik zusammen. Ist Antifeminismus was Rechtes, was immer rechts ist?
Nein, das würde ich tatsächlich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, dass Antifeminismus kein Alleinstellungsmerkmal der extremen Rechten ist, aber umgekehrt es keine extreme Rechte oder Rechte allgemein gibt, die nicht antifeministisch sind. Und das beweisen Rechte, würde ich sagen, bis heute sehr stark, auch wenn sie sich in den letzten Jahren immer stärker auch so einen Kampf für Frauenrechte auf die Fahne schreiben und stärker auf geschlechterpolitische, frauenpolitische Themen Bezug nehmen, bleiben sie im Grund zutiefst antifeministisch, weil sie halt eben sich so stark auf diese patriarchale Gesellschaftsordnung, auf diese vermeintlich naturgegebenen Geschlechterrollen und damit verbundenen Aufgaben auch beziehen und ein sehr starkes Interesse haben, einfach eine männliche Hegemonie aufrechtzuerhalten und ihre Politiken dahingehend ausgerichtet sind, Emanzipationsbestrebungen von Frauen oder auch anderen geschlechtlichen Identitäten, die eben nicht in dieses heteronormative Bild passen, zu bekämpfen, rückgängig zu machen und auch explizit zu ihren Feindbildern erklären.
Wir haben jetzt viel über Antifeminismus als Ideologie der extremen Rechten gesprochen. Du hast aber gesagt, Antifeminismus ist eine Reaktion auch auf tatsächlich Feminismus, auf Errungenschaften feministischer Bewegungen und feministischer Wellen. Nun gibt es ja auch viele Konservative, die Ziele des Feminismus ablehnen, aus einer konservativen, aber nicht extrem rechten Position heraus. Sind Konservative denn auch grundsätzlich antifeministisch, weil sie vielleicht auf eine altmodische Frauenrolle zurückgreifen wollen?
Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass Antifeminismus auf jeden Fall kein Alleinstellungsmerkmal der extremen Rechten ist. Und dementsprechend würde ich sagen, dass sich Antifeminismus wirklich in allen politischen Lagern auch finden lässt, also auch weit in die Linke hinein. Und insbesondere dort Antifeministen und Antifeministinnen auch sozusagen stärker Position beziehen oder aus ihren Löchern sozusagen kriechen, wo wirklich gesellschaftliche Veränderungen auch spürbar wären. Und da würde ich sagen, da muss man einerseits sehen, dass es tatsächlich auch unsere Errungenschaften sind und unsere erfolgreichen Kämpfe. Und es hat sich, wenn auch nicht genug, in den letzten Jahren ganz viel getan, auch wenn man irgendwie so vielleicht auch ein bisschen konservative Errungenschaften wie beispielsweise die Ehe für nicht-heterosexuelle Paare zum Beispiel denkt oder halt eben auch Adoptionsrechte oder bestimmte Diskriminierungs- oder Verbesserungen im Diskriminierungsschutz etc., bestimmte Quoten in unterschiedlichen Organisationen und so. Und dass das jetzt so hart zurückschlägt oder dass Antifeministinnen so hart zurückschlagen, würde ich sagen, hat tatsächlich auch damit zu tun, dass die wirklich zu spüren bekommen haben, dass sich hier was verändert. Und das trifft natürlich auch für das konservative Lager zu. Also da würde ich sagen, gibt es bestimmt ausreichend Personen, die genau auch deswegen sich in antifeministischen Gruppierungen, Organisationen, Parteien, Politik einbringen, weil die auch eine Gesellschaftsordnung wollen, die halt durch das Patriarchat geprägt ist, wo bestimmte Geschlechterrollen ganz starr und scheinbar unveränderbar vorgeschrieben werden. Und wenn man sich grundsätzlich die Frage stellt, ob das im Konservatismus oder Konservativismus so angelegt ist, diese patriarchale Gesellschaftsordnung, dann würde ich sagen, ja, die lässt sich da drin finden und dementsprechend sind auch Konservative mit großer Wahrscheinlichkeit auch antifeministisch eingestellt. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu betonen, dass Antifeminismus eben dieses Spektrenübergreifende auch hat und hier tatsächlich auch eine gemeinsame Klammer für sehr viele unterschiedliche politische Spektren darstellt. Das heißt, Antifeminismus funktioniert auch ein Stück weit so als Brückenfunktion oder als Scharnier, unter dessen gemeinsamen Dach dann beispielsweise parlamentarische Rechtsextreme, wie es jetzt zum Beispiel in Form von der FPÖ oder der AfD der Fall ist, außerparlamentarische Gruppierungen wie die Identitären oder auch deutschnationale Burschenschafter, aber dann eben auch christliche Fundamentalistinnen wie zum Beispiel die Märsche für das Leben oder andere Anti-Choice-Bewegungen, bis hin halt zu so einem konservativen journalistischen Spektrum oder auch konservative WissenschaftlerInnen zusammenkommen unter dieser gemeinsamen Klammer und dann wirklich an einem Strang ziehen, um diese gesellschaftlichen Verbesserungen aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Und nicht zuletzt würde ich hier auch die sogenannte oder vermeintliche Mitte der Gesellschaft nicht aus dem Blick verlieren wollen, weil es ja auch hier ganz stark darum geht, dass viele Menschen gerade in Zeiten globaler Veränderungen und immer stärker werdender Unübersichtlichkeit der Weltgeschehnisse und der großen Herausforderungen sich da noch orientieren und auskennen zu müssen oder zu sollen, halt eben große Ohnmachtsgefühle erfahren und das auch im Hinblick auf geschlechterpolitischen Wandel zutrifft. Also nicht zuletzt sind ja auch AntifeministInnen immer wieder auch so erfolgreich mit so Schreckensbilder, die sie zeichnen, die von der Gender-Theorie ausgehen würden, nämlich dass hier die Geschlechter abgeschafft werden sollen und dass niemand mehr sein darf, wie er sein will oder halt auch mit so antikommunistischen Denkfiguren gearbeitet wird, dass die Genderisten unter Anführungszeichen eben den Einheitsmenschen schaffen wollen würden, wie früher im Realsozialismus, wo halt Menschen keine Unterschiede mehr haben dürften und Gleichheitswahn unter Anführungszeichen betrieben werden würde. Und das sind halt tatsächlich Themen, die bei vielen Menschen in der Lage sind, Ängste auszulösen, also Ängste rund um die eigene Identität Und wir wissen, dass es heute einfach ziemlich herausfordernd ist, eine Identität zu haben oder halt diesem Zwang, eine Identität zu haben, entsprechen zu müssen. Und dass halt hier also so scheinbar vorgegebene Angebote wie halt Geschlecht, wie Herkunft, sei sie jetzt sozial oder national, aber auch Religion, also diese scheinbar natürlich oder von der Natur aus gegebenen Kategorien eine ziemliche Anziehungskraft auch haben, weil man dann diese Herausforderung rauszufinden, wer will ich eigentlich sein, was möchte ich eigentlich tun, wie kann ich mich selbst am besten verwirklichen, gar nicht nachgehen muss, sondern mich einfach diesen vorgegebenen Konzepten unterwerfen kann, die scheinbar eine Antwort auf alles haben, weil ja ohnehin alles von Natur aus vorherbestimmt sei. Und wenn ich dann eben ein Mann bin von Natur aus, dann habe ich da eine ganz bestimmte Geschlechterrolle zugewiesen. Als deutscher Mann auch kann ich mich einreihen in eine Geschichte, eine Tradition, muss nur meine Wehrhaftigkeit wiederherstellen, um das gegen andere verteidigen zu können. Aber es ist sozusagen alles vorhergegeben. Und das empfinden bestimmte Leute leider als sehr attraktiv und sehen überhaupt nicht, dass es bei Gender-Theorien eigentlich darum geht, niemandem was wegzunehmen, sondern im Gegenteil, es geht ja um eine Vervielfältigung, um eine Pluralisierung, um eine Ermöglichung von ganz vielen mehr Lebensentwürfen. Also es wird jetzt nicht verboten, dass manche sein wollen, wie sie sind, sondern es geht darum, einfach noch zusätzliche Konzeptionen anzuerkennen, die ohnehin da sind und eine Gesellschaft möglichst so zu gestalten, dass alle daran Beteiligten so wenig wie möglich Benachteiligung und Diskriminierung erfahren. Also eigentlich geht es in Wirklichkeit um ein gutes Leben für alle, aber das können leider die wenigsten erkennen.
Du hast gerade schon diese Brückenfunktion angesprochen, die der Antifeminismus nehmen kann, also dass er aus der extremen Rechten heraus eine Verbindung schlagen kann in die sogenannte Mitte hinein, zu Konservativen, zu Liberalen. Daran anschließend gibt es ja die These, dass der Antifeminismus sich deswegen auch so gut dafür eignet, weil er einerseits so verbreitet ist und andererseits, weil er auch so wenig in Misskredit steht. Franziska Schutzbach hat diese These einmal formuliert und hat eben gesagt, mit Antifeminismus kann man ganz leicht demokratische Prämissen wie Gleichheit in Frage stellen und delegitimieren. Man muss dafür keine Ausländer-Raus-Parole brüllen, die gesellschaftlich sehr schlecht angesehen ist. Also wenn man Antifeminismus äußert, kann man sich gegen Gleichheit aussprechen, ohne damit rechnen zu müssen, sich dafür in gleicher Weise rechtfertigen zu müssen oder in gleicher Weise Kritik zu erfahren. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde der Franziska Schutzbach da auf jeden Fall recht geben. Und ich glaube, am deutlichsten zeigt sich das einfach auch in der Art und Weise, wie aktuell Bevölkerungspolitiken von Seiten der extremen Rechten verhandelt werden. Und hier ist tatsächlich, oder hat die extreme Rechte eine Nische entdeckt, wo sie eigentlich rassistische Bevölkerungspolitiken anstreben oder artikulieren können, ohne dass es auf den ersten Blick so leicht rassistisch erkennbar ist. Und das zeigt sich halt bei den antifeministischen Narrativen, wo es halt einerseits darum geht, sozusagen den Feministinnen auch Familienfeindlichkeit vorzuwerfen. Also der Begriff der Familie ist auch einer, wo ich sagen würde, dass ganz viele unterschiedliche politische Spektren zusammenkommen, also wo die extreme Rechte sozusagen die Keimzelle der Volksgemeinschaft verloren gehen sieht durch vermeintliche Abschaffungstendenzen der Familie. Dann die christlichen Fundamentalistinnen beziehen sich so stark auf Familie, weil es halt darum geht, die gottgewollte Ordnung sozusagen aufrecht zu erhalten. Und der 0815 Männerrechtler, Väterrechtler findet Familie deswegen wichtig, weil er dadurch einfach einen Macht- und Wirkungsbereich über seine Partnerin hat und hier männliche Dominanz und männliche Hegemonie zum Ausdruck kommt. Und Familie ist aber natürlich auch deswegen wichtig, weil, also für die extreme Rechte vor allem, weil es halt darum geht, die Volksgemeinschaft aufrechtzuerhalten. Und das geht halt in erster Linie dadurch, dass autochthone Kinder produziert werden, das heißt in dominanzgesellschaftlichen Familien. Und wir erleben ja seit geraumer Zeit, dass die extreme Rechte sehr viel auch darum Politiken kreiert, um den sogenannten großen Austausch oder Bevölkerungsaustausch, das, was die alte Rechte da eher so als Umvolkung oder Volkstod bezeichnet hat, also alles unter Anführungszeichen natürlich, wo so ein Verschwörungsmythos eigentlich geschaffen wird, dass jetzt die ganzen Geflüchteten kommen und die Mehrheitsbevölkerung austauschen würden, indem sie ganz viele Kinder bekommen würden, wohingegen halt die dominanzgesellschaftlichen Familien nicht mehr so viele Kinder bekommen würden und dass, wenn das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht, dass dann die Mehrheitsbevölkerung ausgetauscht werden würde durch zugewanderte, geflüchtete Menschen, die dann halt eben auch dieser künftigen Minderheit ihre Werte, ihre Kultur aufzwingen würden. Und wenn man das jetzt so sozusagen auf dieser ganz offensichtlichen Ebene artikulieren würde, dann wäre das halt für wahrscheinlich die meisten ganz einfach als Rassismus zu erkennen und könnte auch als solches benannt werden. Wenn man aber den Umweg über den Antifeminismus geht und halt eben von der Zerstörung deutscher Familien spricht und dem niedrigen Geburtsraten, die den Feministinnen in die Schuhe geschoben werden, weil die ja alle Frauen dazu anstacheln, dass sie nur mehr Selbstverwirklichung und Karriere machen wollen und keine Kinder mehr gebären, dann ist das halt eine Möglichkeit, sozusagen rassistische Denkmuster zu artikulieren, ohne dass die halt gleich als rassistisch erkannt werden, weil es halt hier nur um so vermeintliche Sorgen um mangelnden Nachwuchs und Ähnliches geht. Und ich würde auch sagen, dass halt im Hinblick auf Antifeminismus nicht die gleichen gesellschaftlichen Tabus existieren, wie das jetzt bei Rassismus ist. Jetzt kann man natürlich kritisch einwenden, dass ja ohnehin schon die meisten Tabus gefallen sind, wenn jemand wie Björn Höcke immer noch irgendwie in der Politik sein kann und in Österreich einzelne FPÖ-Politiker, was die sich in den letzten Jahren so erlaubt haben an Äußerungen, die vielleicht vor ein paar Jahren tatsächlich noch zu Rücktritten gefolgt hätten. Natürlich hat sich der gesellschaftliche Diskurs sehr weit nach rechts verschoben und natürlich gibt es eine konstante Ausweitung des Sagbaren und die extreme Rechte spielt damit auch immer wieder. Nichtsdestotrotz würde ich daran festhalten zu sagen, dass Antifeminismus nicht in ähnlicher Weise mit Tabus des Sagbaren besetzt ist, wie das jetzt Rassismus, weil offen eine reine, organische, autochthone Bevölkerung zu fordern, das trauen sich dann doch die wenigsten Rechtsextremen, sondern machen das halt über verklausulierte Umwege.
Entsprechend beklagen ja Frauen, Feministinnen und queere Menschen immer mehr brutale Hate Speech, also Hassrede im Internet vor allem, aber auch auf der Straße. Würdest du sagen, das wird mehr und hat das dann auch mit mehr unmittelbarer körperlicher Gewalt zu tun?
Ob das jetzt tatsächlich in den letzten Jahren noch mal mehr geworden ist, oder ich fange nochmal neu an. Wahrscheinlich kann vermutet werden, dass diese Gewalt sowohl verbal als auch physisch mehr wird, weil ich würde auch sagen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Verrohung der Sprache, also einer Sprache, die immer gewaltförmiger wird, die immer mehr halt einfach auch menschenverachtend, frauenverachtend oder auch verachtend gegenüber anderen geschlechtlichen Identitäten ist, die immer weniger Tabus und Zensur kennt. Und letztlich, wenn mal so ein Hass auf so einer verbalen Ebene so artikulierungsfähig ist, ist der Schritt zu den Taten ja auch nicht mehr so weit. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es total wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen zwischen der Gewalt der Worte und der Gewalt der Taten. Also auch einfach diesen Zusammenhang zwischen verbaler Hetze auch im Parlament und einfach rechten Bewegungen auf der Straße, die dann auch übergriffig werden im Sinne davon, dass sie einfach Menschen, die ihnen nicht ins Konzept passen, Gewalt antun. Und ich denke, Beispiele dafür lassen sich zuhauf finden, wo einfach linke, andersdenkende Menschen, die halt nicht als dominanzgesellschaftlich gelesen werden, oder auch queere Personen einfach Gewalt erfahren und aus dem Nichts heraus angegriffen werden, ohne dass irgendwas geschehen ist, einfach nur, weil sie sind, wer sie sind. Also wo es halt wirklich um eine fundamentale Infragestellung von deren Existenzmöglichkeiten auch geht und nicht irgendwie um persönliche Konflikte oder ähnliches. Also ich mag jetzt auch nicht sagen, dass Gewalt in persönlichen Konflikten ein legitimes Mittel des Umgangs ist, aber ich finde schon, dass es auch dieser Aspekt betont werden muss, dass manche Menschen als Bedrohung gesehen werden, nur weil sie existieren, und dass deren Existenz ausreicht in bestimmten Kreisen, um Angriffe auf die als politisch legitimes Mittel zu sehen. Und das unterscheidet, würde ich schon nochmal sagen, die Gewalt, die sich beispielsweise auch gegen Linke richtet, die sich ja, also weiße deutsche Linke, die sich also bewusst dafür entscheiden können, sozusagen sich politisch zu engagieren und trotzdem auf der Straße halt als dominanzgesellschaftlich gelesen werden.
Wenn wir jetzt schon beim Thema rechte Gewalt sind, dann würde ich gerne auch nochmal mit dir über den Terroranschlag in Halle sprechen. Ein antisemitischer und rassistischer Anschlag. Und du und auch andere haben darauf hingewiesen, dass es eben auch ein antifeministisch motivierter Anschlag gewesen ist. Woran kann man das erkennen?
Also ich würde tatsächlich sagen, oder das ist auch ein Aspekt, der mich bis heute einfach unglaublich auf die Palme bringt, wie es sein kann, dass die antifeministische Dimension von diesen Anschlägen einfach nicht erkannt wird. Und es hat schon bei Anders Breivik angefangen, dessen Manifest voll war von Frauenhass und Antifeminismus, und wo einfach, ich weiß nicht, wie viele Experten, vor allem Männer natürlich, darüber geschrieben haben, ohne also mir ist schon klar, der hat ja so ein 1000-seitiges Manifest geschrieben, aber wie man darüber so einfach hinweggehen kann, dass da ganz viel einfach auch mit Geschlecht zu tun hat, wie der sich die Welt konstruiert hat und wie der sich irgendwie seine Verschwörungsmythen da konstruiert hat, die er herangezogen hat, um diesen brutalen Anschlag zu legitimieren. Und das ist halt tatsächlich eine Komponente, die sich fortsetzt bei den weiteren Attentätern, also ja auch der Attentäter von Christchurch und der Attentäter von El Paso und auch der von Halle haben in ihren unterschiedlich kurz oder lang ausgefallenen Manifesten immer wieder einen Bezug einfach auch auf Feminismus und auf sozusagen die negativen Auswirkungen des Feminismus. Und in El Paso und in Christchurch war das halt einerseits sehr deutlich, indem hier auch von den, also die haben sich ja beide auch auf diesen Verschwörungsmythos des großen Austauschs bezogen, um ihre Taten zu legitimieren. Der Attentäter von Halle hat das nicht so explizit so benannt, aber letztendlich zielt seine Erzählung oder sein Narrativ auf eine ähnliche Konstruktion ab. Also es geht immer darum, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieser vermeintliche Untergang der Mehrheitsbevölkerung, das Aussterben der autochthonen Bevölkerung, also wird hier imaginiert. Und dabei wird halt einerseits den Feministinnen die Schuld gegeben, weil die halt schuld sind auch am Geburtenrückgang. Das hat der Attentäter von Halle auch in einem von diesen Takes, wo er sich selbst bei der Tat oder vor der Tat gefilmt hat, auch explizit so genannt, dass Feminismus schuld ist am Untergang dieser Gesellschaft. wegen der niedrigen Geburtsraten. Und dementsprechend müsste das auch viel stärker gesehen werden. Aber das ist auch nur ein Aspekt, also dieser wirklich explizite Angriff auf Feministinnen. Es gibt noch andere Komponenten auch, weil nämlich mit diesem Narrativ des Verschwörungsnarrativ des großen Austausch auch immer ein Appell an eine wehrhafte Männlichkeit verbunden ist. Weil es geht ja darum, und das sagen die Identitären ja auch beispielsweise so, dass sie die letzte Generation sein würden, die jetzt diesen großen Austausch noch aufhalten könnten. Und die Attentäter schreiten dann ja auch zu Taten über, um diesen großen Austausch aufzuhalten. Und dieses Aufhalten kann ja eigentlich nur funktionieren, indem Männer wieder wehrhaft werden und ihr Volk unter Anführungszeichen wieder verteidigen gegen die bösen, als fremd markierten Männern und hier wieder Dominanz an den Tag legen, durchsetzungsfähig sind, Stärke zeigen, also wirklich so einen Hypermaskulinismus an den Tag legen, beziehungsweise wird von den Attentätern an diesen Hypermaskulinismus auch appelliert. Und ein zusätzlicher Aspekt, der mir auch noch wichtig ist, in diesem Themenbereich zu erwähnen, ist, es hat ja im Sommer ein Attentat in Bærum, glaube ich, spricht man das aus, in Norwegen gegeben, das in der medialen Berichterstattung so ein bisschen gefeiert wurde, weil es nämlich verhindert wurde, weil nämlich der Attentäter, der ist auch in eine Moschee eingedrungen und ist dort von einem älteren Mann überwältigt worden. Und es hieß dann sozusagen in der Berichterstattung, dass es keine Toten gegeben hätte und dass das Attentat halt eben verhindert worden wäre. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist nämlich, dass als die Polizei den Wohnsitz des Attentäters durchsucht hat, dabei seine ermordete Stiefschwester gefunden hat und nach aktuellen Erkenntnissen davon auszugehen ist, dass er seine Stiefschwester ermordet hat und das mit großer Wahrscheinlichkeit aus rassistischen Gründen, weil sie nämlich adoptiert war aus China. Und das, finde ich, ist halt auch wieder so ein Aspekt, der einfach zeigt, wie wenig hier Aufmerksamkeit oder Sensibilität zutage tritt, wenn es halt darum geht, einerseits auch die privaten Morde sozusagen, also die häusliche Gewalt unter Anführungszeichen auch zu sehen oder halt die antifeministischen Komponenten da drin. Also sprich, dass der Angriff auf die Moschee wird als das politische Moment gesehen. Da geht es um Rassismus, da werden Muslime wegen ihres Glaubens angegriffen und versucht zu ermorden durch den Anschlag und das ist das politische Moment. Aber wenn der gleiche Attentäter zu Hause seine Stiefschwester umbringt, dann ist es keiner Erwähnung wert, dass der vielleicht einfach auch ein Frauenhasser gewesen ist, ein Antifeminist gewesen ist, der ein Problem mit seiner Stiefschwester hatte. Sondern häusliche, also unter Anführungszeichen häusliche Gewalt wird hier wieder mal banalisiert, bagatellisiert, ist nicht der Erwähnung wert.
Jetzt haben wir über viele Facetten von Antifeminismus gesprochen, bis hin zu rechten Terror. Danke, dass du dich auch damit beschäftigst. Ich denke, diese Analyse ist sehr wichtig, damit wir das besser verstehen, besser dagegen angehen können. Uns als Einzelnen begegnet ja Antifeminismus und Sexismus oft im Alltagsleben, im Internet, auf der Straße, im Beruf. Du hast davon schon vieles angesprochen und auch schon so ein paar Hinweise gegeben, was man eigentlich tun kann. Was tun wir angesichts antifeministischer Mobilisierung? Was ist aus deiner Sicht jetzt wichtig?
Also ich finde aus einer linken Perspektive sehr wichtig, in die Selbstreflexion zu gehen und auch nochmal stärker in die Vergangenheit zu sehen, um auch sich dem zu stellen, was die Linke für Versäumnisse hatte. Und damit meine ich jetzt nicht feministische Gruppierungen, sondern wirklich eine gemischgeschlechtliche Linke. Und damit meine ich auch nicht die Partei, sondern halt Gruppen, die sich im linken politischen Spektrum zuordnen, weil schon auch eine These, die wir in diesem Buch sozusagen aufmachen oder verfolgen, die ist, dass die also viele linke Gruppierungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach komplett verabsäumt haben, sexualisierte Gewalt und Ähnliches zu linken Themen, zu linken Politiken zu machen. Also es gab immer feministische Gruppierungen, die das betont haben, dass das wichtig ist und hier wichtige Arbeit gemacht haben, aber irgendwie ist dieses Thema in der breiten gesellschaftlichen Linken nie so ganz angekommen und es gab einfach wenig proaktive Kampagnen oder Politiken, die das explizit zum Thema gemacht haben. Und vermutlich ist es auch deswegen der extremen Rechten so leicht gefallen, jetzt in den letzten Jahren dieses Thema auch zu besetzen und mit ihren Setzungen zu belegen oder mit ihren Interpretationsweisen. Und ich finde es zwar total wichtig, dass sich heute Bündnisse auf die Straße gehen, die sagen, dass sie immer und überall gegen sexualisierte Gewalt auftreten wollen, aber ich finde es genauso wichtig, dass es halt eben keine leeren Parolen sind, sondern die Linke, sondern linke Gruppierungen es sich zur Aufgabe machen, die Themenfelder sexualisierte Gewalt etc. wieder zu linken Themen zu machen und nicht erst dann immer zu reagieren, wenn es die Rechte macht. Also manchmal habe ich so den Eindruck, Österreich ist ja auch gerade irgendwie so Europarekordmeister im Frauenermorden. Also in dem vergangenen Jahr und auch dieses Jahr wurden schon wahnsinnig viele Frauen tragischerweise ermordet. Und das, was die Täter die vermuteten Täter von diesen Frauenmorden verbindet, ist tatsächlich, dass nahezu alle ihr Opfer gekannt haben beziehungsweise in einer Beziehung zu dem Opfer gestanden sind. Und das heißt, dass es in der Regel Ex-Partner, aber auch Brüder oder andere Verwandte waren, die diese Frauen ermordet haben. Und da müsste man halt ansetzen. Also das Hauptproblem, und das haben auch schon die Feministinnen vor 40 Jahren erkannt, in dem Slogan Frauen bleibt nicht zu Hause, weil zu Hause ist sozusagen der gefährlichste Ort für Frauen und gar nicht die dunklen Gassen, wie uns oftmals eingeredet wird, aber dass es halt einfach auch darum gehen muss, an der Gesellschaft zu arbeiten, in der Männer nicht mit Kränkungen, mit Zurückweisungen, mit Erfahrungen an der Trennung und Ähnlichem so umgehen, dass sie Frauen Gewalt antun oder bis hin zum Mord. Und daran müsste man arbeiten. Und das ist das Gemeinsame, was halt diese unterschiedlichen, wirklich grausamen Taten miteinander verbindet.
Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die ich jetzt immer allen stelle in diesem Podcast. Und zwar, gibt es einen Rechtsruck, gibt es einen Sog ins Autoritäre? Siehst du das gerade auch im Antifeminismus und wie würdest du das nennen?
Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Rechtsruck. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass immer mehr Menschen auf gesellschaftliche Krisenphänomene mit autoritären Reorientierungen reagieren oder auf autoritäre Krisenlösungsmodelle sozusagen setzen. Dass es hier einen Sog gibt, finde ich insofern ein Blick in die falsche Richtung, weil es Menschen so ein Stück weit von ihrer Verantwortung freispricht. Also ich glaube, diese Sogmetapher hat für mich sowas Unaufhaltbares, sowas, ich kann eigentlich gar nichts dafür, wenn ich da mitgerissen werde. Und da würde ich schon dagegen argumentieren, dass Menschen auch immer eine Entscheidungsmöglichkeit haben und dass es keine gesellschaftlichen Automatismen gibt.
Ist dir noch was wichtig? Möchtest du noch was sagen?
Abschließend würde ich tatsächlich noch gerne sagen, zwischen den Zeilen ist es vielleicht eh schon so ein bisschen durchgeklungen, aber mir ist es tatsächlich auch ein Anliegen zu sagen, dass Antifeminismus eben kein Phänomen ist, was nur in der äußersten politischen Rechten anzutreffen ist, sondern leider sind auch linke Strukturen von antifeministischen Denkmustern und sexistischen Strukturen immer wieder durchsetzt. Und hier wäre sozusagen nochmal mein Appell an alle, die an eine andere Gesellschaft glauben und irgendwie Utopien vor Augen haben, die darauf abzielen, dass es die möglichst große Ausweitung von Gleichheit und Freiheit und vor allem auch Diskriminierungsfreiheit von allen Menschen geben soll, dass das in der Regel nicht ganz ohne Privilegienverlust und Privilegienverzicht vonstatten gehen kann und dass gesellschaftliche Veränderungen halt auch den Bevorteilteren immer wieder auch ein Stück weit wehtun und dass das kein Grund sein soll, sich dem nicht zu stellen, sondern einfach diese utopische Gesellschaft ein gutes Leben für alle anstrebt und dass es deswegen umso wichtiger ist, den eigenen Beitrag dazu auch beizutragen.
Vielen Dank, Judith, für dieses schöne Schlusswort. Vielen Dank für die vielen Erklärungen und Informationen. Vor allem, dass du auch die unsichtbaren Opfer nochmal angesprochen hast, die teilweise übersehen werden, weil die Tatmotive gar nicht erkannt werden. Das fand ich sehr wichtig. Ich wollte abschließend noch darauf hinweisen, dass wir uns alle im Alltag gegen Antifeminismus, gegen Rassismus in der Sprache wehren können. Ich habe in der ersten Folge dieses Podcasts mit Dana Fuchs gesprochen. Sie ist Trainerin bei Gegenargument. Die bieten Argumentationstrainings an, wo geübt wird, sich mit rassistischen, aber auch explizit antifeministischen Parolen auseinanderzusetzen und ihnen was entgegenzusetzen. Hört euch also gern diese Folge auch nochmal an, wenn ihr nochmal konkret wissen wollt, was an der Stelle zu tun ist.
Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de/rechtspopulismus, könnt ihn abonnieren auf Soundcloud, Spotify oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zum Thema Strategien gegen Rechtspopulismus. Hört gerne wieder hin.